Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, wir wollen uns heute einen Bibelabschnitt zuwenden aus dem ersten Königebuch im Kapitel 19. Der Sebastian hat das schon in seinem Rundschreiben mitgeteilt, sofern diese E-Mails erhalten werden. Also 1. Könige 19, die Verse 1 bis 8 unter dem Thema Stärkung für den weiten Weg. Ich lese nach Luther 84. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Dieses Wort segnet der Herr an uns. Amen. Herr Lieben, ich frage einfach mal so in die Runde hinein, was macht ihr denn, wenn ihr eine größere Reise vor euch habt, einen weiten Weg also vor euch habt? Also nicht bloß mal von hier aus gesehen nach Mittelbach oder auch, ihr seid ja schon von etwas weiter her, Wilka Haslau, es ist schon ein Stück weiter, aber noch weiter fort. Was macht man da? Eine Urlaubsreise so etwa. Oder eben auch heutzutage ja nicht selten eine berufliche Reise, die relativ weit weggeht. LKW-Fernfahrer, vielleicht ist sogar einer unter uns, haben wir gleich. LKW-Fernfahrer, die also sonst wo in der Weltgeschichte rumirren müssen, manchmal bei den vielen Umleitungen noch dazu, ist gar nicht so einfach, tun mir manchmal leid mit ihren großen Fahrzeugen, wie sie da zurechtkommen sollen. Aber wenn man mal so annimmt, man fährt in Urlaub, da muss man ja schon mal überlegen, aber nicht nur in Urlaub, sondern habe ich auch meine Geldbörse dabei, wo ja meistens dann auch der Führerschein, die Zulassung mit dabei sind. Oder Reiserücktrittsversicherung bei Urlaub oder Krankenversicherung. Wer seinen BKW gewohnt ist und macht dann mal eine Reise mit einem Omnibus, also so eine Busreise mit einer Reisegruppe, da wird's schon kribbeliger. Da möchte man schon ein bisschen überlegen, was kann ich denn eigentlich alles mitnehmen? Was passt denn in meinem Koffer rein, in den einen Koffer, wo der Busfahrer gesagt hat, du brauchst mir wirklich bloß mit einem Koffer zu kommen, mehr bringe ich nicht unter. Muss man schon überlegen. Oder dann eben auch, dass man sich Gedanken macht, wenn man dann womöglich sogar noch mit Flugzeug oder Kreuzfahrtschiff unterwegs ist. Naja, ihr Lieben, wisst ihr, mit dem Proviant im Dialekt, im Erzgebirge, mit dem BEM, da muss man sich nicht der Haufen Gedanken machen, die kriegt man an der Autobahn und an anderen Raststätten, das ist das Problem nicht. Andererseits, das eine vielleicht mal noch in diesem kleinen Vorspann, es ändern sich ja auch die Mitnehmegewohnheiten. Hat ein bisschen mit dem Alter auch zu tun. Da gibt es so ein kleines Gedicht, Das habe ich öfters gehört zu bunten Abenden, wenn Freizeiten waren, bunter Abend. Erlaubt mir es mal bitte, dass ich mal zwei Verse daraus euch vortrage, weil ich es ein bisschen lustig finde. Es ist überschrieben, alles, was mich glücklich macht. Auf Urlaubsreisen war ich eins bedacht, stets einzupacken, was mich glücklich macht. Das ist eine Frau wahrscheinlich gewesen. Ein Lippenstift, den Lidschatten, die Puderdose und Düfte nach Lavendel und nach Hose. Auch Cremetöpfchen für den Tag und für die Nacht. Ganz einfach alles, was mich glücklich macht. Heute sieht mein Kofferinhalt anders aus. Die Schönheitsmittel lasse ich jetzt zu Haus. Nicht Brauenstift und Puderdose, nein, eine wollene Unterhose. Arthrose, Salbe, Franzbranntwein packe ich jetzt in den Koffer ein und Kniewärmer für den Tag und für die Nacht. Ganz einfach alles, was mich glücklich macht, dazu Tabletten, Tropfen, Rheumamittel, gegen Kälte warme Kittel und ein Döschen fürs Gebiss bei Nacht. Ganz einfach alles, was mich glücklich macht. Soweit mal dieses humoristische Gedicht. Aber mal Schluss mit lustig. Um einen weiten Weg geht es auch in unserem Bibelabschnitt heute. Der Prophet Elia hat nämlich einen weiten Weg vor sich. Nun allerdings einen Weg, der alles andere ist als ein Weg in den Urlaub. Schon die Art der Bewältigung seines Weges ist ein ganz anderer, als wenn wir in Urlaub fahren. Gute 300 Kilometer hat Elia zurückzulegen, und zwar als strapaziösen Fußmarsch. 300 Meter Luftlinie, das ist ungefähr die Entfernung zwischen Beersheba und dem Berg Horeb, so also Luftlinie gemessen. Und ich vermute mal, schon deshalb würde wohl keiner von uns so ganz ehrlich mal mit dem Elia tauschen wollen. Aber nicht allein des Fußmarsches wegen mit seinen Strapazen, die uns auch ein ganzes Stück an den Völkerapostel Paulus erinnern, mit seinen strapaziösen und ausgedehnten Missionsreisen. Nicht allein wegen des weiten Weges und des strapaziösen Weges würden wir wohl nicht tauschen wollen, sondern auch wegen der widrigen Umstände, in denen sich der Prophet Elia befindet. Und das scheint mir fast noch schlimmer zu sein als der Weg. Noch schlimmer ist die Situation, dass er sich gedrängt fühlen muss, eine ganz schnelle Reißausaktion durchzuführen. Fort. Weit fort möglichst. Und warum? Lebensgefahr ist es, die ihn treibt. Es heißt von Elia im Vers 3 unseres Textes, da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben. Und schon hier an dieser Stelle in Beersheba ist er aufs Äußerste geschafft und quasi gibt er schon hier an dieser Stelle sozusagen auf. Er ist am Ende und er wünscht sich den Tod herbei. Er sagt, Vers 4, es ist genug, Herr, ich kann nicht mehr. Ist es nicht eigenartig, wie solch ein Gotteskämpfer, wie es der Elia gewesen ist, von Angst und Anfechtung übermannt, regelrecht lebensmüde wird? Wie solch ein gestandener Gottesmann die Flinte ins Korn wirft? Was hatte er nicht alles mit seinem Gott, mit dem Gott Israels erleben dürfen, ihn erfahren dürfen? Da war auf dem Berge Karmel Feuer vom Himmel gefallen. Der eine wahre und lebendige Gott hat sich als wahr und lebendig erwiesen gegenüber allen anderen Götten und Götzendiensten, die sich da breit gemacht hatten im Volke. Er ist der eine wahre und lebendige Gott. Feuer vom Himmel hatte er erlebt. Und vorher noch, da war diese reichlich dreijährige Trockenheit und nachfolgend der Regen in Vollmacht hatte dass der Elia von Gott erbeten und Gott hat es so geschenkt. Oder auch, was er mit Gott erlebt hatte, das war die wunderbare Versorgung am Bache Krit und dann die Versorgung bei der Witwe zu Zarbat, Kapitel 17, ist das alles nachzulesen im ersten Königebuch. Auch die Totenauferweckung in Zarbat, das alles hatte er erlebt. Und trotz des Geschehens auf dem Karmel muss nun allerdings auch der Elia ernüchtert feststellen, dass bei seinen Volksgenossen trotz Erweis der Lebendigkeit des Gottes Israels, dass sich nichts geändert hat an dem staatlich verordneten Götzendienst, der da betrieben wird. Von dem eher euphorischen Bekenntnis seines Volkes auf dem Karmel, als sie gerufen haben, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, da ist nicht viel übrig geblieben. Was hat nicht unser einer, auch wie wir hier zusammen sind, alles mit Gott, mit dem Herrn Jesus Christus, unserem Heiland und Herrn, erleben dürfen? Und doch kann es passieren, wenn es darauf ankommt, das sage ich nicht euch allein, das weiß ich aus eigener Erfahrung von mir und von anderen Glaubensgeschwistern, wenn es darauf ankommt, da kann es passieren, dass wir im Sinne des Apostels Paulus, 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, dass wir sind wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Ich denke an einen mir sehr lieben Bruder, der so in tiefste Anfechtungen hineingeraten ist, ein Mensch mit der Heiligen Schrift in der Hand. Der kannte die Botschaft der Bibel, der wusste, von wem wir denn eigentlich gehalten werden und gehalten werden müssen in unserem Leben und in unserem Glauben. Und der so tief in Anfechtung hineingekommen ist, weil ein nahestehender Mensch sehr schwer krank geworden war, dass ihm die einfachsten Dinge, die Gewissheit von Vergebung, die Gewissheit von Gnadenzuwendung Gottes, so regelrecht wie Sand durch die Finger zerronnen ist. Das kann also passieren, das geht nicht nur dem Elia so, sondern es kann durchaus sein, dass vielleicht sogar mancher unter uns heute sitzt und sagt, Mensch, das ist bei mir gerade auch so der Fall, dass ich so am Tiefpunkt angekommen bin. Was setzt also dem Elia nun so zu? Es war die Königin Isebel mit ihren Tötungsabsichten. Die hatte er im Nacken. Sie ist hinter ihm her, wie hier stimmt es tatsächlich, wie der Teufel nach der Seele. Isebel ist eine gefährliche und auch sehr einflussreiche Königin damals gewesen. Man möchte fast sagen, Entschuldigung, ein Luder war die Isebel. Und sie macht keinen Spaß, wenn sie Elia sagen lässt, die Götter, Vers 1 und 2 ist das enthalten in unserem Text, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen, gemeint sind die Baalspriester, wie du diesen getan hast. Und was war da gewesen? Elia hatte als Strafgericht Gottes die Baalspriester auf dem Horeb hinrichten lassen. Gleich nach dem Erweis, dass eben nicht Baal, sondern der Gott Israels, der eine wahre und lebendige Gott ist. Das heißt im Kapitel 18, 1. Könige, greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne. Und sie ergriffen sie und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und tötete sie daselbst. Hat etwas mit dem Bundesgesetz Israels zu tun, schon im zweiten Buch Mose, da heißt es im Kapitel 22, Vers 19, wer den Göttern opfert und nicht dem Herrn allein, der soll dem Bann verfallen. Nun aber geht's an den Elia. Nun ist er selber dran. Was er an den Götzenpriestern vollzogen hat, das soll ihm selber widerfahren. Er ist des Todes, so will es die Isebel, diese fanatische Verfechterin und Propagandistin der Abgötterei um den Götzen Baal und die weibliche Götzengestalt der Asherah. Elia, du wirst sterben, so wie du es mit meinen Baalspriestern gemacht hast. Es wird also, wie schon gesagt, höchst lebensgefährlich für den Gottesmann Elia. Er kommt sich auch alleingelassen vor. Da ist niemand, scheinbar niemand, an seiner Seite, der auch an diesem einen lebendigen Gott festhält. Aber was ahnt in dieser Situation der Elia schon, der angefochtene, aufs Äußerste angefochtene Elia schon, dass sich Gott 7000 Leute in Israel übrig gelassen hat, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor den Götzen? Kapitel 19, Vers 18, der Apostel Paulus greift es dann im Römerbrief, Kapitel 11, 3, folgender auch nochmal auf. Aber die Mehrheit war äußerlich vielleicht auch noch recht fromm. Der Gott Israel spielte noch eine gewisse Rolle, aber eben nicht allein, sondern die Götzen waren an seine Seite gerückt. Und das hing auch ein Stück damit zusammen, dass manche der Meinung waren, dieser Gott Israels ist ein Gott für unterwegs. Also er ist ein Gott für die Wüste. Wo wir nun aber angekommen sind, da ist eher sind die Gottheiten des Landes, in dem wir uns befinden, des Landstriches, in dem wir uns befinden, für uns die aktuellen, die lokalen Gottheiten, also die Baale und die Astarten, die Fruchtbarkeit geben und Regen und alles, was zur Fruchtbarkeit gehört. Und im Nordreich Israels, da war ja dann auch von Staats wegen durch den ohnehin gottlosen König Ahab und seine eben vielleicht noch viel heidnischere Frau, die Isebel, die bis hinein in die Offenbarung des Johannes ein Inbegriff von Abgötterei und Irrtümern ist und Verführung ist, das alles spielt für das Volk eine maßgebliche Rolle. Ihr Lieben, hier wollen wir zunächst schon mal kurz innehalten. Ich finde, so ähnliche Denkansätze wie in dem alten Gottesvolk Israel, solche Lebensgewohnheiten, die sind auch in unserem deutschen Volk und Land und in unserem Kulturkreis dabei, sich zu regen, zu etablieren. Was heißt, sie sind dabei? Sie haben sich schon mitten unter uns in unserem Lande breit gemacht. Da ist letztlich alles möglich. Es wird alles toleriert. Nur bitte auf gar keinen Fall ein klares Bekenntnis zu dem einen Retter und Heiland der Welt, zu Jesus Christus. Da sind die Anhänger der letzten Generation und auch solche, die sich auf die Straße kleben. Letzten Endes steckt dahinter nicht nur eine Ideologie, sondern regelrecht eine falsche Religion. Der Mensch will sich selber erlösen. Und ich frage die Eltern unter uns, die das noch erlebt haben, ist das so viel anders als das, was für uns in sozialistischer Zeit auch gelernt worden ist? Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir noch selber tun. Das ist die andere Art der Selbsterlösung, was uns heute begegnet. Und die offizielle Geistlichkeit stellt sich sogar noch hinter solchen Erscheinungsbildern. Und man möchte es schon fast gar nicht sagen. Ich bin schon hart angegangen worden deswegen, weil ich es schon mal irgendwie in einem Zusammenhang zum Ausdruck gebracht habe. Oder neuerdings auch die Greta, die Umweltaktivistin, die sich jetzt nur neuerdings auch noch gegen Israel positioniert und mehr auf die Seite der Hamas stellt. Und die deutsche Greta, die Luise Neubauer, die geht ein bisschen auf Distanz, aber eine klare Stellungnahme hat man bisher hier auch noch nicht vernommen. Und wenn bisher das immer so geheißen hat, du, das dürft ihr fein nun nicht machen, jetzt merkt man langsam, was man sich eingebrockt hat, bloß die Geister, die ich rief, werd ich nicht wieder los. Nicht nur bei Schiller, sondern auch hier, an dieser Stelle. Die Geister, die ich rief, werd ich nicht wieder los. Oder da sind auf der anderen Seite die Gender-Leute, die unsere schöne, wertvolle deutsche Sprache bis nahe an die Unkenntlichkeit verderben und verhunzen. Es ist alles richtig und wehe, ihr macht da nicht mit. Und um noch eines zu nennen, quasi vor unserer Haustür, da spielt sich Schamanismus ab. Schamanismus. Ahnenkult mit Trommeln und mit schamanischen Heilungen und das Ganze noch auch mit einer öffentlichen Propaganda. Und ihr Lieben, wenn da mal ein mutiger Gottesmann, ich darf mal 1, 2, 3 Namen nennen, Olaf Latzel, Theo Lehmann, Peter Hane, wenn da mal ein mutiger Gottesmann dagegen was sagt, da gehen aber die Leute auf die Barrikaden, da gibt's reichlich Widerstand. Also im Gegenteil, wenn wir vorhin auch von den 7000 Leuten mal kurz gesprochen hatten, die sich Gott übrig gelassen hat, jetzt mal noch etwas Positives, mitten in diese Zeit hinein. Mitten in diese Zeit hinein der Abgötterei, der Menschenverherrlichung. Wir sind praktisch richtig in Römer 1 drin. Gott hat sie dahin gegeben und sie haben vertauscht das Bild des lebendigen Gottes und haben sich selber an diese Stelle gestellt. Aber da ist mir da vor geraumer Zeit was passiert. Ich hatte da nämlich mal so eine Erkältung. Und da passiert es ja auch mal, dass man seinen Kopf über den Dämpftopf hält. Kennt ihr das auch so? Also nicht gerade das Schönste, aber es hilft ja manchmal sogar. Und da hatte ich am Sonntagvormittag meine Rübe auch über den Dämpftopf gehalten. Und da hatte ich mal das Radio eingeschalten. Ich dachte, naja, mache ich sonst nie, das ist mir die Zeit auch zu schade. Und da war so eine Befragung einer Schauspielerin, im Interview. Und da stellt doch die Befragerin, sie selber, die Frage an die Schauspielerin Corinna Wiese, sagt mir der Name nicht weiter, euch vielleicht auch nicht, oder doch, eine Frage, was war denn der revolutionärste Gedanke in Ihrem Leben? Da dachte ich, bin ich aber nur jetzt gespannt, was da kommt. Und was denkt ihr, was gekommen ist? Ich denke doch, ich auch nicht richtig. Der revolutionärste Gedanke war in meiner Jugend, Gott ist die Liebe. Stellt euch das mal vor, im MDR. Gott ist die Liebe. Also da dachte ich, also das macht unser Gott. Wie sie das gemeint hat und näher ausgeführt hat, das weiß ich nicht, weil ich dann auch ausgeschalten habe, mein Dämpfzyklus war zu Ende. Aber ich dachte, das gibt's eben auch in solch einer Gesellschaft noch, in der wir leben, dass Gott sich solche Leute erhält. Aber im Großen und Ganzen, wir brauchen bloß, um uns rumzugucken, was sich da so ereignet. Also ich kann nicht viel Unterschiede finden zu der Situation, die damals geherrscht hat, in der Elia gelebt hat, unter eben Isebel und Ahab. Aber nun mal weiter im Text. Haben wir uns bisher mehr der Betrachtung des Weges und der Umstände hingegeben, uns darum gekümmert, weshalb es für den Elia überhaupt notwendig gewesen ist, weshalb die Luft raus war, dann ist es vielleicht für uns auch ganz wichtig, dass wir das immer wieder auch bedenken. Elia ist kein Einzelfall. Ich hatte es vorhin auch schon mal kurz angedeutet. Elia ist kein Einzelfall, der so am Boden ist, dass er nicht weiß, wie wird es denn jetzt weitergehen. Ich will uns mal ein paar Namen nennen aus der Schrift selber. Da wäre zum Beispiel der Gottesmann Hiob zu nennen. Der verwünschte den Tag seiner Geburt. Wir wissen um die Leiden des Hiob. Oder da wäre der Gottesmann und Prophet Jeremia zu nennen. Der wünschte, tot geboren zu sein. Oder der Apostel Paulus, der schreibt mal im 2. Korintherbrief im 1. Kapitel, als er sich mit seinen Mitarbeitern in der Provinz Asien befunden hat, war er mit seinen Mitarbeitern in solche Bedrängnisse geraten, dass sie meinten, der Tod sei ihnen näher als das Leben. Das passiert. Und wie war das bei unserem Herrn Jesus Christus in seiner Fleischesgestalt selber? Er sagt, mir ist bange vor der Taufe, mit der ich getauft werden musste. Und er meinte damals natürlich seine Kreuzigung, sein stellvertretendes Leiden und Sterben für eine ganze Welt, sein Leiden und Sterben auch für jeden von uns. Die Psalmbeter wussten um solche Anfechtungen und Tiefgänge. Psalm 42, 6. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott. Oder auch Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Wir wissen, das waren auch die Worte unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz. Das sind wir Menschen. Aber das sind wir auch deswegen, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selber setzen und auf unsere Kraft, auch unsere Glaubenskraft, sondern dass wir auf jeden Fall unser Vertrauen allein auf diesen, unseren Gott und Vater im Himmel setzen, der die Kraft und die Möglichkeiten hat, uns durchzubringen. Wie geht es aber nun mit so einem angefochtenen Mann Elia weiter? Wie geht es denn mit uns weiter, wenn wir uns in einer solch ähnlichen Situation befinden wie der Elia? Da brauchen wir ganz massiv Stärkung für den weiten Weg. Erinnert euch unser Thema. Stärkung für den weiten Weg. Und das ist nun erstmal das Grundfundament. Wir brauchen eine zuverlässige Vergewisserung für unseren Glauben. Und diese Vergewisserung besteht in dreierlei. Nämlich erstens, Gott ist gegenwärtig. Und zweitens, Gott reicht uns die nötige Speise. Und schließlich drittens, Gott lädt uns ein zur Mahlzeit. Stärkung für den weiten Weg. Erstens, Gott ist gegenwärtig. Ja, auch in der Einöde der Wüste, im eigentlichen und auch im übertragenen Sinne auf unser Leben angewandt, erlebt Elia, Gott ist da. In Gestalt des Engels ist er bei Elia. Wir singen es mal in einem Lied, wird nicht mehr lang dauern, singen wir es vielleicht auch wieder. Ist auch mir zur Seite, still und unerkannt, dass er treu mich leite an der lieben Hand. Gott ist da. Gott ist nicht an Ort und Zeit gebunden, wie es im Umfeld Israels geglaubt wurde, von den toten Götzen. Er ist der mitgehende Gott. Der mitgehende Gott, was besonders deutlich wird in Gestalt der Stiftshütte, auch in Verbindung mit der Bundeslade. Beide wurden während der Wüstenwanderung getragen. Als sichtbares Zeichen dafür, wie Gott selber mitgeht und wie Gott selber dabei ist. Und zwar überall. Wie oft hat es der Apostel Paulus bezeugt und verkündigt, Gott ist treu. Gott ist treu. Unablässig steht er zu uns in Höhen und Tiefen des Lebens und er ist tatsächlich bei uns alle Tage bis zur Endvollendung dieser Welt. Ja, Gott ist gegenwärtig auch auf unserem Weg und auch dort, wo wir durch unsere Wüste zu gehen haben. Wir sind nicht allein, selbst dann nicht, wenn wir uns manchmal so fühlen. Wir singen es ja nicht umsonst, auch in manchen guten Liedern. Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubinen Tag und Nacht gebücket dienen. Gott ist gegenwärtig, er ist da. Oder in einem anderen Lied, nein, niemals allein. So hat der Herr mir verheißen, niemals lässt er mich allein. Und im Refrain dann, fürchte dich nicht länger, sieh, ich bin mit dir. Mag die sprichwörtlich gewordene Isebel auch im hochmodernen Gewand mit ihren Mordabsichten mir noch so sehr im Nacken sitzen. Mag der Wüstenweg noch so lang sein, wo ich mitunter am liebsten auf- und davonlaufen möchte, was aber häufig eben nicht geht, mögen mir Kraft und Mut ausgehen. Trotzdem ändert das alles nichts an der Tatsache, Gott ist gegenwärtig. Aber er, unser Gott und Vater, ist nicht nur gegenwärtig, er weiß auch, was wir brauchen. Deshalb zweitens Stärkung für den weiten Weg. Gott reicht uns die nötige Speise. Gott weiß sehr wohl, was wir zur Stärkung brauchen. Auch inmitten dieser unserer Welt, in der wir uns befinden, in der wir uns bewähren müssen mit unserem Leben und Glauben und wo wir diesen weiten und weiteren Weg zu gehen haben. Dem resignierten und erschöpften Gotteskämpfer Elia stellt Gott die Grundnahrungsmittel Brot und Wasser bereit. Vers 6 in unserem Text. Als Elia sich umschaute, entdeckte er hinter seinem Kopf ein frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Der Erschöpfungsschlaf wird abgelöst von einer stärkenden Mahlzeit. Das Ganze geschieht sogar zweimal, einmal reicht nicht. Gottes Brot und Gottes Trank will immer wieder von uns auf- und angenommen werden. Der Hunger und der Durst, die sind bemerkt oder unbemerkt, bewusst oder unbewusst, viel zu groß. Einmal reicht nicht, mehrmals ist erforderlich, immer wieder ist erforderlich. Deshalb trefft ihr euch, deshalb treffen wir uns als Kinder Gottes auch immer wieder unter dem Wort. Der Weg und die widrigen Umstände sind viel zu sehr herausfordernd. Und deshalb eben auch die seelsorgerlich und überaus freundliche Einladung, steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Du Elia, du Mensch, du hast einen weiten Weg vor dir, deshalb steh auf und iss. Und Elia verweigert die Nahrungsaufnahme nicht, Vers 8. Elia stand auf, aß und trank. Und die Wirkung von Gottes Mahlzeit war eine ungeheure. Elia war so gestärkt, ebenfalls Vers 8, dass er 40 Tage und Nächte ununterbrochen wanderte bis zum Berge Gottes, dem Horeb. Das ist der Berg der Gottesoffenbarung, der Sinai, bis er dort ankam. Speise ist auf Wiederholung angelegt. Vor allen Dingen, wenn der Weg so weit ist. Wir haben früher mal in unserer Jugendzeit, als da Jesus durch seine Gnade an mir den Glauben bewirkt hat und ich zum Jugendkreis dann gehörte, aus dem Unglauben herauskommend, da haben wir das Lied gesungen, es geht ein Weg so weit, der Weg führt in die Ewigkeit. Und auch in der zweiten Strophe, und geht der Weg auch durch die Nacht, so weiß ich, deine Liebe wacht. Also da brauchen wir diese Versorgung, da brauchen wir diese nötige Speise für unseren Weg und eben nicht nur dem Körper nach, sondern was für den Körper zutrifft, das ist auch für unseren inneren Menschen von Belang. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht, von einem jeden Wort, das er uns in Gestalt der Heiligen Schrift, der Bibel, in die Hand gibt. Es ist das Wort Gottes in der Bibel, diese kraftvolle Speise. Es ist das verkündigte Wort Gottes aus der Bibel heraus, in der Predigt. Und wenn es nicht aus der Bibel heraus geschieht, ist es ohnehin keine Predigt. Dann ist vielleicht irgendeine fromme Rede. Jede Predigt ist geprägt davon, dass sie Gottes Wort zum Inhalt hat. Und das Ganze deshalb, weil wir nicht uns selber verkündigen, sondern dass Jesus Christus der Herr ist und wir seine Knechte. Und auch wenn es manchen nicht gefällt, 1. Korinther 1, 23, wir predigen den gekreuzigten Christus, gerade den gekreuzigten Christus, wo manche sagen, er ist gescheitert und wissen nicht und können es ja gar nicht wissen, wenn sie es nicht aus der Schrift erfahren, dass gerade in diesem scheinbaren Scheitern am Kreuz der größte Sieg errungen worden ist, der jemals in dieser Welt errungen worden ist. Gerade am Kreuz. Im tiefsten Scheitern hat Gott seinen Sieg errungen, eine verlorene Menschheit wieder in Christus durch den Glauben an sein Herz gezogen. Es ist der Christus Jesus, dieses lebendige Wort unseres Gottes. Jesus Christus ist die Speise, die wir auf unserem Wege brauchen. Er ist das Brot des Lebens und er ist der Trank, beides, die unseren Hunger und unseren Durst stillen. Johannes 6 steht das so geschrieben. Da sagt Jesus Christus, unser Herr: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Johannes 6, 51. Und in Johannes 7, 37, da ruft Jesus den Leuten auf dem Feste zu: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Jeder von uns, der das Wort Gottes in der Bibel noch nicht so ganz als Speise für seinen Weg erlebt und entdeckt hat, dem kann man nur Mut machen: Greife du kräftig zur Bibel. Weißt du, die Losung ist schon mal ganz schön. Noch besser ist fortlaufende Bibellese. Aber noch besser ist, wenn wir anfangen, die Bibel fortlaufend zu lesen. Wer es mag, fängt eben im Neuen Testament an. Aber ich hab's auch gerne, ich fange bei 1. Mose an und lese, oder besser gesagt arbeite die Bibel durch mit Anstreichen und Unterstreichen. Wisst ihr, die Bibel ist das interessanteste Buch, das es überhaupt gibt. Und nicht nur interessant, weil uns dort die Kraft unseres Gottes begegnet, die Heilskraft, die unser Leben heil macht, die uns Wegweisung gibt, die uns Kraft gibt, die uns Trost gibt. Also, die Stärkung für den weiten Weg, so hatten wir erstens gesagt, besteht darin, dass Gott auch in der Wüste gegenwärtig ist. Und wir hatten zweitens gesagt, die Stärkung besteht darin, dass Gott uns die nötige Speise reicht. Und schließlich, die Stärkung für den weiten Weg besteht drittens darin, dass Gott selber uns zur Mahlzeit einlädt. Es heißt, iss. Greif zu, lieber Elia, lieber Mensch. Ganz freundlich, aber auch sehr bestimmt wird Elia angesprochen und eingeladen. Wir denken vielleicht hier auch an den Psalm 23, den wohl bekanntesten Psalm. Gott bereitet vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Elia folgt der Einladung. Er isst und trinkt, was ihm vorgesetzt wird. Gott ist der Gastgeber. Genauso wie er wahrscheinlich auch der Gastgeber für die anderen 7000 Leute in Israel gewesen ist, die ihm die Treue gehalten haben, weil er sie an seinem Herzen gehalten hat. Er hat sie wohl genauso versorgt wie den Elia. Entgegen allem üblich gewordenen Götzendienst, Gott hat sie erhalten als, sagen wir es ruhig mal etwas neutestamentlich schon, als Gemeinschaft der Heiligen, als derjenigen, die durch ihn selber geheiligte Leute sind. Wie es im dritten Buch Mose Kapitel 20, 26 heißt: Darum sollt ihr mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, der euch abgesondert hat von den Völkern, dass ihr mein werdet. Oder auch, wie der Herr Jesus Christus in seinem hohen priesterlichen Gebet gebetet hat: Ich heilige mich selbst für sie, die meinen, auf dass sie geheiligt seien in der Wahrheit. Jesus Christus, unser Herr und Heiland, spricht beim letzten Abendmahl: Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und nehmt hin und trinkt den Wein aus dem Kelch, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Wir werden dann miteinander das Mahl des Herrn feiern. Es ist immer eine wichtige Sache, dass Gott uns stärkt, eben für unseren weiten und weiteren Weg. Das gesegnete Brot bleibt Brot. Und der gesegnete Kelch, das gesegnete Wein im Kelch, bleibt Wein. Aber mit, in und unter Brot und Wein gibt sich unser Herr zu allen Zeiten aktuell uns zu essen und uns zu trinken. Und mit ihm, mit Brot und Wein, bin ich, spricht Jesus, euer himmlischer Herr, bei euch als Hoherpriester und endgültiges Opfer für alle Zeiten und Ewigkeiten. das für euch dahingegeben worden ist am Kreuz von Golgatha. Für alle Weltzeiten gültig bin ich, Jesus Christus, für euch zur Sünde gemacht, damit ihr in mir die Gerechtigkeit, die Gottesgerechtigkeit würdet, die allein vor Gott gelten kann und auch gilt. Indem unser Herr spricht, das ist mein Leib und das ist mein Blut, verkündigt er uns also, ich selbst, euer gekreuzigter Auferstandener und zur Rechten des Vaters, euer jeder Herr, bin in Brot und Wein selber in eurer Mitte. Ich selbst bin der, der sich euch im unsichtbaren Wort, also im verkündigten Wort, darreicht und der sich auch im sichtbaren Wort der Mahlfeier zu essen und zu trinken gibt. Ich, Jesus Christus, sagt unser Herr, bin zugleich euer Gastgeber und auch die Gabe. Und so sollt und so dürft ihr, gestärkt durch mich, euren Herrn und Heiland, euren weiteren und weiten Weg gehen. Und so ist das göttliche Mahl in irdischer Gestalt ein Mittel, das uns dazu verhilft, dass wir trotz Ängsten und Kraftlosigkeiten und Anfechtung und Mutlosigkeit, dass auch wir ans Ziel gelangen. Ans Ziel gelangen durch ihn. Denn er hat in uns das gute Werk angefangen und er wird es auch vollenden. Es ist ihm Ehrensache, es ist seine Sache. Deshalb sollten wir uns keine Gelegenheit entgehen lassen, um auf Gottes Wort zu hören, nach diesem Wort zu greifen, auch zu Hause, wenn wir unsere Bibel lesen oder auch wenn wir die Möglichkeit haben, miteinander das Mahl des Herrn zu feiern, zuzugreifen. Iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Ich komme zum Schluss. Diese Stärkung für den weiten und häufig auch beschwerlichen Weg geschieht, wie wir sahen, recht umfassend. Nämlich erstens in der Gewissheit, dass Gott gegenwärtig ist, wo immer wir sind und wie immer es uns auch geht. Und zweitens, es besteht im berechtigten Vertrauen darauf, dass Gott uns jeweils die nötige Speise darreicht, die wir brauchen, um unseren Weg zu bewältigen. Und schließlich drittens hatten wir bedacht, lassen wir uns einladen durch den Gastgeber zu seinem Mahl, zu seiner Stärkung, die er uns in Wort und im Mahl darreicht für unseren weiten Weg. Stärkung für den weiten Weg. Gott, der Herr Jesus Christus, schenkt sie uns. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns miteinander beten. Allmächtiger, ewiger Gott und Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, unserem Herrn und Heiland, sagen wir dir Lob und Dank, dass wir auf unserem Wege nicht allein sind. Und auch dort, wo unser Weg beschwerlich ist, da bist du dabei. Auch dort, wo wir es gar nicht merken, bist du der, der uns trägt. Wir danken dir für jeden Tag unseres Lebens. Wir danken dir für die guten Tage, die uns leicht gefallen sind, wo du uns behütet hast, dass wir vor lauter Übermut nicht abgleiten. Aber auch für die Tage, wo es uns schwer geworden ist und wo du uns durchgebracht hast. Wir danken dir, dass du der eine bist, der unseren weiten Weg in seiner Hand hat. Und so befehlen wir uns selbst dir an und bitten dich für alle unsere Lieben in der Nähe und in der Ferne. Wir bitten dich für deine Gemeinde und für unser deutsches Volk, auch für alle Glaubensgeschwister in der Welt. Bitte erbarm dich über uns alle. Wir haben diesen weiten Weg vor uns in unserem Leben und brauchen deine Gnade, deine Fürsorge, deine Gabe. Danke, du gibst sie uns eben aus lauter Gnade und Güte. Amen.